Diese Folge wird von Josera unterstützt. Josera macht Pferdefutter und das schon seit Jahrzehnten. Josera, das steht für einen ganzheitlichen Ansatz und den Ehrgeiz, immer besser zu werden. Besser fürs Pferd. Und jetzt geht's los.
Und ich habe früher immer gesagt, es reicht, wenn man einen guten Sprunggut anreitet. Das reicht heute nicht mehr, da gehört mehr dazu.
Jetzt denkt man da als Bundestrainer vielleicht schon mal so ein paar Monate im Voraus an die Weltmeisterschaft in Aachen, die ja auch auf Rasen stattfindet.
In den Kopf eines Pferdes kann man nicht reingucken. Wir wollen natürlich die Pferde, die mitkämpfen.
Warst du mal oben auf dem Wall? Erste Frage, zweite, bist du runtergekommen?
Die Anzahl der Reiter wird weniger und dann wird natürlich auch der Pool, aus dem wir schöpfen können, weniger.
Gibt es ein Trainingslager vorher oder haben sowas eigentlich die Spitzenreiter gar nicht mehr nötig?
Alles liegt so eng zusammen. Ein Fehler entscheidet da über 4, 5, 6 Plätze und da muss alles stimmen.
Noch größere Wege, noch mehr zu galoppieren.
Wir wollen Erfolg, ja, aber nicht um jeden Preis.
Erzähl mir was vom Pferd. Journalismus meets Podcast.
Wir sind zu Gast beim Deutschen Springderby in Hamburg und alles das, was hier rappelt und klappert, das sind die Geräusche des Deutschen Springderbys, speziell das kleine Zelt, in dem wir uns jetzt hier so ein bisschen zurückgezogen haben, um einen ganz bestimmten Menschen zu treffen. Von Ferne hört man vielleicht ab und zu auch Applaus, das kommt vom großen Derbyplatz, wo jetzt das Geschehen schon läuft. Und jetzt stellen wir uns erstmal vor, wir, das sind Anja Nehls.
Und Jan Tönjes, und wir sind beide Journalisten, wir beide lieben Pferde, wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit und deswegen haben wir gesagt, wir müssen der Menschheit was vom Pferd erzählen. Erzähl mir was vom Pferd, der Podcast rund um alle pferdigen Themen und heute an dieser Ausgabe der Spitzensport, denn wir haben den Bundestrainer Otto Becker bei uns.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Das Gespräch.
Warum ausgerechnet hier? Was macht der Bundestrainer beim Deutschen Springderby in Hamburg?
Ja, das Hamburger Derby ist eins unserer Top-Turniere. Es ist ein Fünf-Sterne-Turnier, das ist ja, denke ich, bekannt. Und es sind einige unserer Top-Reiter hier. Und für mich ist es auch eine Pflichtveranstaltung, einfach hier zu sein. Und außerdem ist es ein richtig schönes Turnier.
Ein richtig schönes Turnier, das du auch als Aktiver erkennst. Warst du mal oben auf dem Wall? Erste Frage, zweite, bist du runtergekommen?
Ja, ich stand eben noch oben, habe es mir angeguckt und ich habe dreimal das Derby geritten, zweimal nicht sehr erfolgreich. Einmal, weiß ich noch, war ich abends in der Tagesschau sogar mit Dobels Frechdachs. Genau, er ist einfach mitten auf dem Platz stehen geblieben, ist gestiegen, hat die Zuschauer ganz freundlich begrüßt, war null bis dahin und wollte nicht mehr weiter. Und ja, habe ich es in die Tagesschau geschafft. Einmal war ich Zweiter mit Benjamin. Ja, das hat Thomas Rühmann damals als einziger Nuller gewonnen. Ich war schnellster Vierer. Also habe hier auch wenige, aber doch einige Erlebnisse gehabt, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben sind.
Nun ist ja das Turnier, sagten Sie ja schon, nicht nur ein besonders schönes Turnier, sondern das hat auch einen Rasenplatz. Denkt man da als Bundestrainer vielleicht schon mal so ein paar Monate im Voraus an die Weltmeisterschaft in Aachen, die ja auch auf Rasen stattfindet?
Werbung.
Na? Gehört ihr auch zu denjenigen, die jeden Tag mindestens eine Viertelstunde darauf verwenden, die Futterdosen für den nächsten Tag vorzubereiten? Kräuter, Aminosäuren, Mineralstoffe, Vitamine. Und liest ihr dann auch gefühlt jeden dritten Tag noch einmal diese kleingedruckten Zusammensetzungen, um ganz sicher zu gehen, dass eure Pferde optimal, aber nicht überversorgt sind? Ja? Herzlich willkommen in meiner Welt. Ich habe da aber einen Tipp, der euch einiges an Zeit sparen lässt. Und ihr könnt trotzdem das gute Gefühl haben, euer Pferd mit allem versorgt zu haben, was es braucht. Josera. Da gibt es alles aus einer Hand. Josera bietet nämlich nicht nur eine große Produktpalette an. Es gehört zum ganzheitlichen Konzept, dass die Fütterungsempfehlungen sogar schon auf der Webseite erklären, wie ihr was miteinander kombinieren solltet. Josera hat mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Pferdefutter und ist immer bemüht, für alle Ansprüche des Pferdes umfassende Konzepte nicht nur bereitzustellen, sondern sie auch kontinuierlich weiterzuentwickeln, zu hinterfragen, besser zu machen. Im eigenen DLG-zertifizierten Labor wird alles untersucht, was in den Markt geht. Natürliche, pferdegerechte Rezepturen gehören dabei genauso zur Firmenphilosophie wie der gewisse Pferdeverstand, den es einfach braucht. Das merkt man. Und das finde ich gut. Guckt doch einfach mal unter josera.de vorbei. Danke, Josera, für die Unterstützung dieser Folge.
Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Jahr, ich sage immer, jedes Jahr hat seine besonderen Herausforderungen, was die Terminierung des Championats betrifft, was die Anforderungen betrifft, Rasen, Sand, großer Platz, kleiner Platz. Und ja, in diesem Jahr haben wir das Glück, eine WM in Aachen im eigenen Land zu haben, was man normalerweise in einem Reiterleben nur einmal erlebt. Und ja, da sind vielleicht andere Plätze mehr im Fokus wie sonst, wo es auf Sand ist. Und dazu gehört Hamburg. Wir haben jetzt Hamburg, Aachen. Und dann haben wir drei Nationenpreise, die auch auf Rasen sind, in Rom, St. Gallen und La Baule. Und ja, da guckt man natürlich genauer hin.
Was unterscheidet einen Rasenspezialisten unter den vierbeinigen Athleten von einem Sandspezialisten? Oder ist das auch ein bisschen, sage ich mal, über ein überstrapaziertes Thema? Früher waren fast alles auf Rasen und das ging ja auch.
Ja, ich sag mal, man hat natürlich immer mehr Sandplätze mittlerweile wie Rasenplätze. Aber ich sag mal, die meisten Pferde, 90%, merkt man keinen Unterschied, ob sie auf Sand springen oder auf dem Rasen springen. Aber es ist schon so, dass gerade auf so einem imposanten Platz wie hier oder in Aachen alles so ein bisschen wuchtiger ist, dass die Pferde ein bisschen mehr Respekt haben, wie wenn sie auf so einem kleinen Sandplatz sind. Das macht einen kleinen Unterschied. Auch wie gesagt, die große Masse der Top-Pferde springt auf beiden Plätzen.
Dann nennen wir doch jetzt vielleicht mal ein paar Namen. Wer war denn jetzt hier so ein bisschen besonders im Blickpunkt? Was für Erkenntnisse hat es gegeben? Und in Perspektive auf den August, also auf die WM in Aachen, welche Namen bringt der Bundestrainer ins Spiel?
Ja, da muss ich erst mal ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass gerade die letzten Monate oder Anfang des Jahres unsere Top-Reiter, das sind in der Regel die Kaderreiter. Also der Olympiakader ist, glaube ich, 7 Teilnehmer im Moment. Der Perspektivkader, der frühere B-Kader, sind 8. Und das ist natürlich der engere Kreis. Wobei ich sage immer, das ist keine geschlossene Gesellschaft. Da kann immer noch einer reinkommen oder aufsteigen oder neu in Kader kommen. Also die haben wir auch im Auge. Aber es war eben so, dass dieses Jahr, Anfang des Jahres, alle auf verschiedenen Wegen unterwegs waren. Wir haben in Emiraten Turniere gehabt, haben dann Nationenpreis gehabt im Februar. Einige waren in Doha, da waren, ich glaube, am Stück 10 5-Sterne-Turniere. Ich glaube, am 6. war Schluss, als leider der Krieg anfing. Thieme, Kuckuck, Vogel, Dittmer waren in Amerika, in Ocala und Wellington 3 Monate. Ein paar Reiter haben die Weltcup-Saison bestritten, haben das Weltcup-Finale gemacht, auch, wie ich finde, sehr erfolgreich. Und ja, und jetzt kommen sie alle zusammen. Also es ging schon los, Hagen, Mannheim. Mannheim haben wir ja schon einen Nationenpreis gehabt, den wir zum Glück gewinnen konnten. Und jetzt kommen eben mehrere, ich sag mal, 6 Wochen am Stück. Dann kommt noch Rotterdam, ein Sandplatz, aber natürlich auch ein Top-Turnier, wo ich den Reitern gesagt habe, es kann, je nachdem, wie viele nachher in der engeren Wahl noch sind, auch schon eine Vorentscheidung fallen. Dann sind aus meiner Sicht zwar auch Turniere, aber vielleicht mal 2 Wochen ein bisschen zum Durchatmen. Und dann kommen nochmal Falsterbo, Riesenbeck Global Tour und Hickstedt Nationenpreis und danach müssen wir nominieren. Und ja, wie gesagt, die im Fokus sind natürlich hauptsächlich die Kaderleute, aber wir werden uns alle in Frage kommenden genau ansehen.
Nächste Woche steht ja Aachen an, der große Preis, also der große Preis von Aachen. Das Gefühl da, mit einer goldenen Schleife außen rum zu galoppieren, ist, glaube ich, ziemlich einmalig. Ich frage einen, der das weiß. Guckst du da auch noch mal hin, wie die Pferde speziell mit Aachen, mit dieser Größe, also Klein-Flottbeck Hamburg ist groß, Aachen ist noch größer, noch größere Wege, noch mehr zu galoppieren, Konditionsfragen, die Parcours sind einfach auch länger. Guckst du da schon ganz speziell hin und wie viele Leute wie viele Reiterinnen und Reiter aus Deutschland dürfen überhaupt starten in Aachen?
Also natürlich gucken wir in Aachen ganz genau hin, weil es ist ja derselbe Platz, wo auch die WM nachher stattfindet, auch ganz besonders wieder in diesem Jahr, weil ja das Dressurfähig in der Mitte schon verbaut ist, also das liegt schon. Und es wird immer spannend zu sehen sein, wie die Pferde sich in Aachen auf diesem Platz verhalten. Insofern ist das für alle Beteiligten ein ganz, ganz wichtiges Turnier. Und das ist für alle das erste Ziel. Darauf planen sie hin. Das sieht man schon an den Plänen auch in den letzten Wochen. Das spielt Aachen eine zentrale Rolle. Und ja, das wird interessant zu sehen zu sein.
Ja, ja, ich stelle mir so ein Springpferd vor, wie es irgendwie über die Absperrzäunchen vom Dressurviereck springt. Aber andere Frage, wie muss ich mir das vorstellen? Also Aachen ist vor Aachen, das haben wir ja eben schon mal klar gemacht. Aber bis zur eigentlichen WM wird da auch Leistungsdiagnostik gemacht, wird speziell Konditionstraining gemacht. ne, also gerade im Hinblick auf 5 Starts womöglich, die ein Pferd da absolvieren muss, wenn es denn bis ganz zum Schluss kommt. Gibt es ein Trainingslager vorher oder haben sowas eigentlich die Spitzenreiter gar nicht mehr nötig?
Also, und wir haben, muss ich sagen, bisher all die Jahre, ich bin ja jetzt im 18. Jahr Bundestrainer, nie ein Problem gehabt, dass ein Pferd nicht ausreichend trainiert war und konditionsmäßig nicht ausreichend trainiert war. Bei den jüngeren Leuten kann das mal ein Thema sein. Hatten wir verschiedentlich auch schon, aber nicht bei unseren Top-Reitern. Aber trotzdem nimmt unser Tierarzt Jan-Heinz Wackemarkers regelmäßig Blut, untersucht das und wir sehen natürlich die Pferde öfter, sehen, wie sie aussehen, wie sie aus dem Parcours kommen, ob sie schnaufen, ob sie schwitzen und sehen an den Blutwerten eben, wie der aktuelle Stand ist. Natürlich machen wir das, aber wie gesagt, bisher haben wir da kein Problem gehabt. Trainingslager, das machen wir individuell, je nachdem, wer nominiert wird, welche Pferde nominiert sind. Wir sind ja die letzten Jahre ein bisschen von weggegangen, wobei dieses Jahr ist es wieder geplant. Aber wenn zum Beispiel Hengste sind und die brauchen dann immer ein bisschen runterkommen, dann kann man die besser vielleicht zu Hause trainieren und gar nicht nochmal in fremden Stall. Die sind so schon genug unterwegs. Also das werden wir individuell planen, je nachdem, wer am Ende nominiert wird.
Guckt man da auch ein bisschen auf die Fitness der Reiter oder so ein bisschen 10 Kilometer mal um See oder nicht?
Nee, auch da haben wir nie ein Problem gehabt. Die Reiter mittlerweile arbeiten viel mehr an sich wie früher, auch zu meiner Zeit. Die sieht man immer in den Hotels, wie die trainieren, wie sie da sind, wie sie joggen und wie sie fit sind. Und also bei Reiter und Pferd, bisher haben wir da keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Was macht denn ein Championatspferd aus? Was unterscheidet vielleicht auch ein gutes Championatspferd von einem guten 5-Sterne-Pferd, das beispielsweise Global Champions Tour geht? Oder ist das dasselbe?
Na, es kommt auf die Anforderungen an. Wenn man Global Champions Tour gibt es ja auch die Teamprüfung, die sind nicht so schwer. Und dann den großen Preis, der ist schwerer. Da geht es schon eher Richtung Championat, genau wie bei großen Preisen auf 5-Sterne-Turnieren. Ja, letztendlich weiß man es auch nur, wenn sie es gemacht haben. In den Kopf eines Pferdes kann man nicht reingucken. Wir wollen natürlich die Pferde, die mitkämpfen. Und das sind auch die Pferde, die wir brauchen. Wir sehen das schon seit vielen, vielen Jahren, wie eng das gerade im Springsport ist. Alles liegt so eng zusammen. Ein Fehler entscheidet da über 4, 5, 6 Plätze. Und da muss alles stimmen. Und natürlich versucht man gerade bei Turnieren, wie das nächste Woche in Aachen ist, 2 Umläufe mit Stechen. Wenn ein Pferd in Aachen das macht, dann ist er auch für ein Championat geeignet. Und das sehen wir auf verschiedenen Plätzen übers Jahr und speziell die nächsten Wochen, wer da Topleistung bringt, wer konstante Topleistung bringt. Das ist für uns ein ganz zentraler Punkt, wie gesagt, weil das einfach so eng ist, weil es nicht wie im Tennis oder im Fußball ist, wo man vielleicht in der Halbzeit noch was rausreißen kann. Wenn bei uns die Stange unten liegt, liegt sie unten, das nicht wieder gut zu machen. Und deswegen ist die Konstanz wichtig und natürlich die Qualität von Reiter und Pferd.
Was die nächste Frage macht, Championatsreiterin, Championatsreiter. Also gewinnen wollen sie alle jedes Wochenende, sonst sind sie nicht im Spitzensport und sonst wären sie da auch falsch platziert. Aber ja, wie viel Team Spirit ist, also man muss ja an jedem Nü schrauben, du hast es gesagt, ein Championatsreiterin, Championatsreiter, was müssen die mitbringen?
Ja gut, wir haben ja viele, die vielen Schlachten gewachsen sind. Mich persönlich freut es, dass wir gerade die letzten Jahre mehrere Jüngere im Team haben. Wenn ich mal das Team vom letzten Jahr von der Europameisterschaft sehe, mit Kuckuck, mit Vogel, mit Hinners, 3 Jüngere, die wirklich auf allerhöchstem Niveau abgeliefert haben. Markus Ening hat das letztes Jahr komplettiert. Und wenn wir dann bei einem Routinier sind, dann sehen wir auch wieder Deuser und Ahlmann, die wirklich überragend abliefern. Und das sind absolute Weltklasse-Reiter. Und das sind auch die wir nachher brauchen, wenn es eng wird im Championat. Wir haben es wiederholen mich, da darf nichts passieren. Das muss alles klappen. Und da haben die einfach geliefert. Und das beweisen die jede Woche.
Dass das Weltklasse-Reiter sind, das bestreitet wahrscheinlich niemand. Nun ist ja der Reitsport tatsächlich im Fokus und auch so ein bisschen in der öffentlichen Kritik und in Deutschland vielleicht sogar noch ein bisschen stärker unter Beobachtung als woanders. Ist das auch ein Thema, was in der Vorbereitung sozusagen adressiert wird? Also da gibt's ja alles Mögliche, ne? Es wird gefilmt auf dem Abreiteplatz, man muss sich erklären, Social Media. Wie groß ist das Thema in der Vorbereitung auf so eine WM?
Natürlich sprechen wir darüber, aber ich ertappe mich da oft, was ich auch schon am Anfang, als ich angefangen habe, als Bundestrainer gesagt habe, wir wollen Erfolg, ja, aber nicht um jeden Preis. Und wenn ich zum Beispiel als Beispiel anführen darf, Markus Ening, als wir vor, glaube ich, 3 Jahren in Mailand in Führung lagen bei der Europameisterschaft, sein Pferd war nicht lahm, aber er hat sich nicht wohlgefühlt, sagte, irgendwas stimmt nicht und dann hat er verzichtet und wir haben eine Medaille verloren. Also jetzt nur mal als Beispiel. Also Erfolg ja, um jeden Preis und auch, dass wir einfach fairen Sport abliefern wollen. Und natürlich sprechen wir darüber, wie wir auftreten, aber das auch nicht neu. Wir haben immer darauf geachtet und werden das auch weiterhin tun.
Wenn wir jetzt mal gucken, du hast gerade ein paar Namen schon genannt, klar. Also das Europameisterschaftsteam letztes Jahr, Bronze gewonnen, könnte man natürlich sagen, never change a running system. Aber Daniel Deusser, ganz stark beim Weltcup-Finale gewesen. Gab es irgendwie ein Paar, das dich im letzten halben, dreiviertel Jahr besonders überrascht hat oder das auf deiner internen Liste so ein bisschen nach oben geklettert sind? Du kannst uns das sagen, was bleibt unter uns?
Genau, hört ja keiner zu. Ist ja immer, wird ja jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, was der Bundestrainer vor so einem wichtigen Ereignis sagt. Nein, also wie gesagt, natürlich das Team, die haben letztes Jahr abgeliefert. Da wissen wir, was wir an denen haben. Daniel war beim Weltcup-Finale. Christian Ahlmann hat hier letztes Jahr gewonnen. Wird interessant zu sehen sein in den nächsten Wochen. André Thieme, Chakaria ist wieder sehr gut in Form. Die war in Ocala im Nationenpreisteam, den wir gewinnen konnten im März. Also der große Preis, das wird sehr interessant, weil ich glaube, das gibt ein richtiges Springen. Und die Kandidaten, die da reiten, gibt das schon erste Eindrücke und Hinweise über die Form.
Es heißt ja immer, die Mannschaftsmedaille ist das Entscheidende. Ist das nach wie vor so oder guckst du auch schon ein bisschen Richtung, wer hätte Podiumschancen einzeln?
Nein, das ist absolut das erste Ziel und das oberste Ziel und zum Glück sehen das auch die Reiter so und die ziehen alle mit. Wir haben all die Jahre eigentlich echt immer gute Teams gehabt. Ich kann mich an Zeiten erinnern, war das schon mal anders. Und manchmal denke ich, es ist fast zu harmonisch, weil ein bisschen Reibung schadet manchmal auch nicht. Aber wenn man dasselbe Ziel hat, das haben wir. Aber nein, insgesamt muss ich echt sagen, freue ich mich, dass alle mitziehen, dass Teams unterwegs sind. Und außerdem ist es ja so, deswegen war ich auch immer ein Gegner wie in Tokio, wenn erst das Einzel ist und dann das Team, dann guckt jeder erst so ein bisschen nach sich und denkt noch gar nicht an die Mannschaft. Aber so ist das für mich einfacher zu handeln, weil alle haben dasselbe Ziel. Alle wollen eine Mannschaftsmedaille, Erfolg haben und dann kommt ja das Einzel danach. Also das ist ja an jedem, je besser jeder im Teamwettbewerb ist, je größer sind seine Chancen im Einzel. Und das ist auch gut so, dass das wieder geändert wurde und in der Reihenfolge erst Team, dann Einzel ist. Aber ja, wiederhole mich, Ziel ist Mannschaftsmedaille und Ziel ist auch, dass wir ein gutes Team und eine gute Harmonie haben im Team.
Das ist dann die Sahne auf der Torte, die Einzelmedaille. Nun sind ja immer wieder auch gute junge Leute nachgerückt. Also Sophie Hinners ist sicherlich ein Beispiel dafür. Wie würden Sie denn insgesamt die Nachwuchssituation im Reitsport, speziell im Springsport, einschätzen? Nun wissen wir ja alle, es wird immer teurer. Ne? Die Zahl der Veranstaltungen geht zurück, die Zahl der Pferde geht zurück. Immer mehr Menschen haben Probleme, sich dieses Hobby zu leisten. Und aus dem Hobby letztlich erwächst der Spitzensport. Wie ist die Einschätzung?
Das ist so. Deswegen habe ich eigentlich all die Jahre, auch bin ich wieder bei meinen Anfängen, habe immer gesagt, wenn ich eines Tages dann aufhöre, will ich mir nicht vorwerfen lassen. Ich habe mich nicht um die Jugend gekümmert. Ich versuche da immer auf der Ballhöhe zu sein, mich zu informieren, was da los ist. Und wie gesagt, wir haben echt die letzten Jahre viele Talente mit eingebaut. Angefangen mit Teppel, Klapphake, jetzt die eben genannten. Und mir ist das wichtig. Aber ich habe auch den Eindruck, im Moment werden das weniger als vorher. Auch wenn man die Anzahl sieht, auf Meisterschaften, Landesmeisterschaften, die Anzahl der Reiter wird weniger. Und dann wird natürlich auch der Pool, aus dem wir schöpfen können, weniger. Aber zum Glück können wir lange reiten. Zum Glück haben wir viele, die ein gutes Alter haben, die noch 15, 20 Jahre Topniveau liefern können. Also in den nächsten Jahren mache ich mir keine Sorgen. Aber ja, irgendwann kann sich das auswirken, dass einfach weniger nachkommt.
Nun ist ja der Name Klapphacke schon gefallen. Also das, was nachkommt, das ist im Dressursport ja ähnlich. Das sind ja hauptsächlich Abkömmlinge aus den etablierten Reiterfamilien. Gibt es immer im Moment noch die Chance für Menschen, die irgendwie das als Hobby machen, die nicht aus Pferdefamilien kommen, tatsächlich in Spitzensport vorzudringen? Also es hieß ja eben schon, um die kürzere Zukunft mache ich mir keine Sorgen, um die längerfristige vielleicht schon. Also wird es irgendwann so ein Elitensport, dass man, sagen wir mal, von der ländlichen Basis sich vollkommen entfernt?
Also es ist in der Tat sehr teuer und auch sehr teuer geworden. Es war immer teuer, es ist noch teurer geworden für viele. Aber trotzdem finde ich, dass die Möglichkeit nach wie vor besteht. Es kommt immer auf jeden Einzelnen an. Und ich habe früher immer gesagt, es reicht, wenn man einen guten Sprung gut anreitet. Das reicht heute nicht mehr. Da gehört mehr dazu. Da gehört dazu, dass man sich gut managt, dass man sich gut verkauft, dass man auch auf Leute zugeht, auf Züchter, auf Pferdebesitzer, auf Mäzene, die einem vielleicht ein Pferd zur Verfügung stellen. Dass man gut reitet, dass man sich durchsetzt und dass man eben die eigene Karriere voranbringt. Dass man mit Top-Leuten zusammenarbeitet und die Möglichkeit besteht nach wie vor, auch für Reiter, die aus Nicht-Pferdefamilien kommen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, weil da die Erfahrung bei den Eltern nicht so da ist, aber die Möglichkeit besteht trotzdem, man muss in andere Ställe gehen, wie gesagt, man muss am besten mit Top-Leuten zusammenarbeiten, dass man da am allermeisten profitiert und wenn man mal auf dem Weg nach oben ist, ist es, finde ich, heutzutage viel einfacher reinzukommen in den Topsport, weil es viel mehr Turniere gibt. Früher gab es nur ein paar Turniere, da sind immer dieselben geritten. Große internationale. Ja, es gibt aber auch noch genug kleine Turniere. Also wir haben zum Glück noch ländlich, das wird zwar weniger, aber die Turniere gibt es noch. Es gibt viele Profizentren, wo man jedes Wochenende und in der Woche reiten kann. Also die Möglichkeiten sind da, viel mehr wie früher. Der Terminkalender, der Turnierkalender, natürlich internationaler, ja, das ist so. In Deutschland geht die Anzahl der Turniere ein bisschen zurück, international wird es mehr. Also die Möglichkeit zu reiten ist da. Und wenn man dann gut ist und ein Pferd hat, wir suchen ja immer händeringend Leute, die auch Nationenpreisen reiten können, sowohl 5 Sterne als auch 3 Sterne. Und wenn da einer gut ist, finde ich, ist die Chance mittlerweile viel besser, da reinzukommen wie früher, wo immer dieselben losgefahren sind.
Wenn wir mal von den kleineren Turnieren jetzt sprechen und den Reitern, die große Ambitionen haben, die vielleicht an diesem Wochenende Klein Flottbeck, Hamburg, Derby im Fernsehen sehen, nächste Woche Aachen oder ein Clip My Horse Abo haben und davon träumen, dahin zu kommen. So eine Saisonplanung, das ist ja so ein Wort, das fällt immer und dann überlegt man sich, wie sieht denn eine Saisonplanung aus? Also ich sag mal, selbst wenn ich auf L-Niveau unterwegs bin und vielleicht das Ziel habe, Ende des Jahres mein erstes M-Springen oder das erste M-Springen dieses Pferdes zu reiten, wie kann man das gestalten? Hättest du da so Tipps, wie baue ich eine Saison als ALM-Reiter sinnvoll auf?
Ja, wie du eben, du hast das Wort gesagt, Ziele. Ich muss Ziele haben und ich muss einen Plan haben. Ich muss wissen, welche Pferde ich habe, welchen Leistungsstand. Und wenn ich jüngere Pferde habe, dann fange ich zu Hause an, dann fahre ich vielleicht mal auf einen fremden Platz, dann fahre ich zum Turnier und das geht immer so weiter. Und wenn ich dann eben die Ziele definiert habe, ob ich ein L, ein M, eine Landesmeisterschaft reiten will, dann mache ich mir einen Plan auf dem Weg dahin. Das ist im Kleinen so wie im Großen. Je mehr Gedanken ich mir mache, je besser ich das vorbereite, dass ich genügend Pausen für die Pferde einbaue, dass sie ausgeruht sind, dass sie vielleicht schon mal, wenn wir von Rasen sprechen, wenn es ein Rasenturnier ist, was ich als Hauptziel habe, auch auf dem Rasen geritten habe. Also eigentlich oft ganz banale Dinge, die für uns selbstverständlich sind, die natürlich vielleicht für einen Jüngeren oder für einen Amateur oder einen, der nicht so viel Erfahrung hat, ein bisschen schwieriger sind. Aber grundsätzlich muss man in Gang sein, wie wir sagen. Das heißt, im Flow, im Wettkampfmodus muss trotzdem genug Pausen einbauen und dann eben auf die Ziele, die man sich gesteckt hat, im laufenden Jahr hinarbeiten.
Aber ist das nicht trotzdem ein großer Unterschied? Also Jan fragte eben nach einer Turnierplanung, Saisonplanung für ALM, was in der Regel oder häufig Amateure sind. Die haben ein Pferd, die haben 2. Wenn es ganz gut geht, haben sie vielleicht 3. Das hat mit dem Spitzensport doch eigentlich nichts mehr zu tun, ne? Die haben 12 oder 20, die fliegen von Turnier zu Turnier. Das Pferd fliegt auch dahin, da treffen sie es dann wieder. Ist das eine Rahmenbedingung, sagen wir mal, die den Sport noch als Sport würdigt? Also ist das Verhältnis zum Pferd noch so da? Muss man da vielleicht so ein bisschen downshiften irgendwann mal, wo man sagt, man will wieder dahin, dass irgendwie eine echte Partnerschaft noch besteht oder besteht die?
Die Partnerschaft besteht, das Vertrauen vom Pferd zum Reiter muss da sein, sonst kann man solche Kurse nicht überwinden. Aber ich denke mal, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, man muss Unterschiede machen. Klar ist es was anderes, ob ein Reiter, der L- oder M-Springen reitet, ist was anderes gegenüber einem Profi, der mehrere Pferde hat und vielleicht auch weltweit unterwegs ist. Also ich finde, auch für die Reiter ist es nicht immer einfach. Zum Glück gibt es viele Turniere, aber ich muss auch als Reiter gut planen, mit meinen Pferden haushalten. Das Management ist dann immer wichtiger, dass ich eben meine Pferde nicht überfordere. Die Verantwortung haben wir ja. Und ja, natürlich gab es früher weniger Turniere und man kannte die Paare mehr. Wie jetzt ist es einfach so, dass auch auf den Turnieren viel mehr Prüfungen sind, dass gerade die Topreiter mehrere Pferde haben. Da hat man jetzt nicht so die Pferdepaare wie Ratina, Deister oder bei mir Cento, der ist 11 Jahre international gegangen. Die hat man natürlich vielleicht mehr vor Augen wie im Moment, wo ein Richie Vogel oder ein Christian Kuckuck mehrere Pferde hat. Aber grundsätzlich ohne das nötige Vertrauen, ohne die Verbindung zwischen Reiter und Pferd ist der Topsport nicht möglich.
Ist die Entwicklung schade oder ist sie einfach, wie es ist?
Ich glaube, dass man das auch gar nicht zurückdrehen kann. Ist auch gar nicht nötig. Wir können, wie gesagt, froh sein, dass es so viele Turniere gibt. Ich weiß noch, zu meinen Anfängen, da waren über den Winter gar keine Turniere. Jetzt gibt es im ganzen Jahr, glaube ich, gar kein Wochenende, wo kein 5-Sterne-Turnier ist. Also die Entwicklung ist so, die können wir nicht aufhalten, ob uns da einige Dinge passen oder nicht. Aber trotzdem, auch da wiederhole ich mich, umso wichtiger ist das Management, dass man der Verantwortung den Pferden über gerecht wird und dass man mit denen vernünftig umgeht und sie nicht überfordert.
Andere Väter haben auch schöne Töchter, heißt es. Sprich, wenn du auf dem Turnier bist, guckst du natürlich, was machen die Deutschen, hast dann deine interne Liste, die du wahrscheinlich abhakst. Aber da sind natürlich auch noch die anderen Nationen. Kann man da so ein paar Nationen sagen, die besonders, favorisiert ist vielleicht noch zu früh, aber wo du schon besonders hinguckst?
Ja, grundsätzlich, wenn ich natürlich am Abreiteblatt stehe, gerade wenn als Nationenpreis ist, bekomme ich vom Wettkampf im Ring wenig mit. Aber natürlich versucht man immer und überall von den Besten, auch von den besten Nationen zu lernen, was mitzunehmen. Aber grundsätzlich gucken wir nach uns. Wir müssen unsere Dinge auf der Reihe haben. Meistens sind es die etablierten Nationen, weil die einfach auch die Reiter gut reiten, weil die gut gemanagt sind, weil die auch die passenden Pferde haben. Also die Engländer ganz stark, wie der Belgien ist immer mit zu rechnen, Irland, Holland, Amerika, glaube ich, auch Richtung Olympia im eigenen Land. Also grundsätzlich sind es ja bei einer WM, glaube ich, 8 bis 10 Nationen, die da wenn sie ein gutes Wochenende haben, um Gold mitreiten. Und das macht es einerseits spannend, aber auch ganz schön schwierig.
Gibt es ein Pferd, wo Sie sagen, das hätte ich gerne für Deutschland, was jetzt im Moment für eine andere Nation am Start ist, unabhängig davon, ob es verkäuflich ist, was es kostet, egal. Einfach nur, wenn man jetzt sagt, einen Wunsch frei, welchen nehmen wir mit, welchen packen wir in Anhänger?
Ach ja, nee, will ich mich jetzt gar nicht festlegen, da gibt es viele gute Pferde.
Und so aus der Vergangenheit, wenn du dir einen backen dürftest, also was weiß ich, das Vermögen von Cento, die Wendigkeit von Shutterfly oder?
Ja, nein, wir haben das Glück gehabt, in Deutschland viele besondere Paare zu haben. Aber was ich für mich aus meiner Zeit war, natürlich immer Milton, was ganz Außergewöhnliches, die Art und Weise, wie John Whittaker mit Milton da geritten hat, über mehrere Jahre mit einer Selbstverständlichkeit, da hat man schon immer ganz genau hingeguckt.
Wie schläft denn der Bundestrainer so die letzten Tage vor so einer WM in Aachen?
Ja, ich weiß, was auf uns zukommt. Wie gesagt, es ist was ganz Besonderes in einem Reiterleben im eigenen Land. Und ich habe immer festgestellt, umgekehrt gesagt, eigentlich, wenn Championate weit weg waren, ganz weit weg, ein paar Stunden Zeitumstellung, waren weniger Freunde, weniger Fans, dann kann man sich viel mehr auf die Aufgabe konzentrieren. Und Aachen wird dann eine Nummer, weil da wird jeder da sein und ich hoffe, dass da die Reiter die nötige Ruhe haben, die nötige Konzentration, um sich wirklich auf das Wichtigste kontrollieren zu können. Da müssen wir drauf achten, versuchen wir auch. Aber ja, die Anspannung wird im Laufe der Wochen und Monate steigen. Ist ja jetzt schon so bei der Nominierung. Man macht sich Gedanken, wer geht wohin, dass man den Reitern Chancen gibt, sich zu präsentieren, zu qualifizieren, dass man da die richtigen Wege auch für jeden Einzelnen oder für jedes einzelne Pferd findet. Und also da rattert es schon ganz schön im Kopf zwischendurch.
Dann überlassen wir Otto Becker jetzt seiner Konzentration und freuen uns auf Aachen, oder?
Und stellen uns noch mal dieses herrliche Bild von Frechdachs vor.
Ich hätte es nicht sagen sollen.
Vielen Dank, Otto Becker.
Ja, herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und nun ging so viel ums Springreiten. Dann würde ich vorschlagen, wir spielen ein Quiz. Darum sollte es da auch gehen, oder?
Das Quiz.
Ja, ich habe eine etwas andere Frage, die hat aber auch mit Rasen zu tun.
Ich habe immer Angst schon, wenn du sagst, ich habe eine etwas andere Frage. Dann kommt wieder irgendwie so ein nerdiges Ding, wo ich wahrscheinlich noch nicht mal verstehe, worauf du hinaus willst.
Das ist bei uns in der Familie eine Tradition, dass ich Weihnachtsgeschenke schon Wochen vorher so genau beschreibe, dass alle sagen, ich fange gar nicht an, mich da reinzudenken. Es macht Spaß. Diesmal ist es versprochen, wirklich unnerdiger.
Versprochen. Möchtest du anfangen?
Ja, fangen wir an. Und zwar, Aachen wird ja auch immer der heilige Rasen genannt, gerne. Und der heilige Rasen ist natürlich ein Begriff, der auch im Tennissport eine Rolle spielt. Und das wird ja auch oft verglichen. Aachen sei das Wimbledon des Reitsports. So, und dann habe ich gedacht...
Du fragst nach Boris Becker.
Fast. Nein, aber ich habe gedacht, damit sind wir ja in England. In England war ja nun auch vor kurzem ein riesengroßes, berühmtes Turnier im Vielseitigkeitsbereich. Deswegen bleiben wir partiell im Springen.
Badminton,
genau. Was hat denn das pferdesportliche Badminton mit dem Schlägerspiel zu tun?
Das ist die Namensgleichheit.
Okay.
Ist ein Punkt.
Das ist jetzt so ein Viertelpunkt. Aber warum?
Warum? Das ist wieder so eine Frage. Alter Falter, weiß ich nicht, weil der Rasen schön grün ist. Nein, bei Badminton ist der Rasen nicht grün. Nein, ist er nicht. Weiß ich nicht.
Also, Badminton hat ja seinen Namen von Badminton House, diesem großen Schloss, muss man ja sagen, das der Duke of Beaufort seit, ich weiß nicht, 127 Generationen oder so bewohnt. Und Badminton, also das Spiel Federball, also mit diesen befiederten Bällen, ist sehr, sehr alt, stammt wohl ursprünglich, da gibt es verschiedene Quellen, aus dem asiatischen Raum und wurde eben auch in Indien von den Engländern damals der Kolonialmacht gespielt. Aber tatsächlich, so die Geschichte, ist es so, dass die Kinder des Duke of Beaufort das mal irgendwie auch in Badminton House gespielt haben, und zwar im Eingangsbereich, der wohl etwas großzügiger ist als in unseren Behausungen. Und tatsächlich sollen die Wettkampfmaße eines Badmintonfeldes ungefähr quasi der Eingangshalle vom Badminton House entsprechen.
Ja, okay, das hätte ich jetzt wissen sollen, ne?
Ich finde, das ist
Allgemeinwissen.
Allgemeinwissen, wenn man nicht nur von Reitsport, sondern auch mal Sport interessiert allgemein ist.
Vor allem der Bogen, der da gespannt wurde, war schon interessant, ne? Also von Aachen, dem Rasen, Wimbledon, Badminton, Badminton-Vielseitigkeit, Badminton, das Spiel. Also ich finde es schon interessant. Also ich glaube, ich bin da einfacher strukturiert. Meine Frage kommt jetzt, vielleicht zweigeteilt. Ein Stück ganz einfach. Wir sind ja in Hamburg beim Deutschen Springderby, ne? Wie eingangs gesagt. Deshalb dachte ich, diese naheliegende Frage, wie viele Handwechsel hat der berühmte Derbykurs?
Gar nicht so viele. Das ist ja immer, eigentlich geht es ja immer nur geradeaus hoch und dann ein bisschen versetzt. Ich würde mal sagen, warte mal, die fangen da an, die kommen von der rechten Hand und sie gehen auf die linke Hand am Ende. 5?
Einen, genau einen, und zwar von rechts nach links, nach Sprung 10.
Da war ich dann 4 zu optimistisch.
Gut, jetzt wird es schwerer.
Okay.
Jetzt kommt noch eine Frage zu Pulvermann, dem berühmten Pulvermann. Er hat selber mitgeritten, und zwar mehrmals hat er mal gewonnen.
Eduard Pulvermann hat nie gewonnen.
Nee, was war die beste Platzierung?
2.
6. Aber er war immer erster Starter, um seine herausgehobene Stellung so ein bisschen sozusagen zur Schau zu stellen. Das hat er sich dann doch ausbedungen. Gut.
Gut.
Habe ich nerdiges Wissen nachgelesen?
Ja, also Badminton habe ich auch gelesen. So ist nicht, was mich interessiert hat.
Aber immerhin, jetzt habe ich Jan Tönnies ja mal gekriegt. Ich bin ganz stolz. Dann war's das.
Ja, wie immer gilt, wenn euch Erzähl mir was vom Pferd gefallen hat, auf welcher Plattform ihr auch immer uns hört, abonniert uns, empfehlt uns weiter, teilt unsere Podcasts, erzählt allen auf der Stallgasse oder wo auch immer, was da alles vom Pferd erzählt wird. Da würden wir uns sehr freuen.
Genau, und dann hören wir uns wieder und wir freuen uns sehr und verabschieden uns, Anja Nehls
und Jan Tönnies. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.